Christian.
Der Mai ist vorbei. Wie war deiner? Hast du Sonne getankt?
Ja, endlich. Also zumindest endlich. So der 1. Mai, den habe ich sehr gut in Erinnerung. Und dann gab es ja nochmal so ein... Ja, hier in Berlin. Ja. Nein, aber vor allem wegen der Sonne. Und dann gab es ja auch nochmal so eine kleine Kältewelle. Aber seit Pfingsten, würde ich sagen, ist der Frühling fast schon direkt als Sommer gekommen.
Ja, die Sonne hat geschienen. Das deutsche Stromnetz hat auch sehr viel Sonne getankt im Mai. Ich habe mal geschaut bei Energy Charts. Im Mai war 68% unseres Stroms erneuerbar, 32% waren Solarstrom davon.
Ja, krasse Zahlen. Und im Mai gab es deshalb auch extrem negative Strompreise, zwischenzeitlich bei minus 85 Cent je Kilowattstunde. Denn es gab, wie jedes Jahr, eben diese sonnigen Feiertage. Das freut uns Verbraucher, jedenfalls diejenigen, die einen Smart Meter und einen flexiblen Stromtarif haben. Denn dann kann man davon profitieren.
Sind noch nicht so viele.
Nee, leider noch nicht. Aber dann könnte man davon profitieren und alle anderen gucken so ein bisschen in die Röhre. Und die Stromnetze, die laufen am Limit. Es steht sehr viel mehr Strom zur Verfügung, als wir abnehmen, speichern und verbrauchen können.
Genau. Und daraus folgt dann die Debatte, die mich ein bisschen im Mai begleitet hat. Haben wir es mit der Solarenergie in Deutschland übertrieben? Fehlen uns einfach nur Speicher und sollten wir die dringend hinstellen, zu Hause oder auch in der freien Fläche als Großbatteriespeicher? Oder fehlen uns die richtigen Regeln für den Netzbetrieb, also für den Stromverbrauch gewissermaßen? Ich habe das auch in einem Text mal als Problem bezeichnet, die sonnigen Feiertage und die Überlastung des Stromnetzes als Problem, das gelöst werden muss und dafür sehr viel Widerspruch aus der erneuerbaren Energiebranche erhalten, weil man das ja auch als Chance begreifen kann, was oder als Beispiel, was möglich wäre, mittel- oder auch langfristig. Ultraniedrige Strompreise, wenn wir aus diesem Problem, sage ich jetzt nochmal, die richtigen Schlüsse ziehen.
Und weil wir heute ja auch ein FDP-Mitglied hier haben, muss ich an die dornigen Chancen denken. Ich glaube, so hättest du es auch bezeichnen können.
Ja,
aber Spaß beiseite. Natürlich muss man anerkennen, dass das zu Problemen führen kann, aber die eben, wie du ja auch schon gesagt hast, gelöst werden können. Und darum geht es genau darin, steckt die Chance, denke ich.
Genau. Und wir wollen jetzt natürlich darüber sprechen, wie wir diese Probleme lösen können. Mit Stefan Kapferer. Er ist Vorstandsvorsitzender des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. 50 Hertz ist verantwortlich für Berlin, alle Bundesländer in Ostdeutschland und Hamburg. Also moin nach Hamburg. Und jetzt auch guten Tag und hallo und herzlich willkommen bei uns im Klimalabor, Stefan Kapferer.
Hallo, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen auch von mir. Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Stefan Kapferer, Clara hat sich gefreut, weil sie im Mai Sonne tanken konnte. Alle Verbraucher oder Privathaushalte mit Smart Meter haben sich gefreut, weil sie hoffentlich etwas Geld verdient haben an diesen sonnigen Feiertagen. Wie viel Geld haben Sie an diesen Feiertagen verloren als Übertragungsnetzbetreiber?
Na, wir als Unternehmen haben kein Geld verloren, aber der deutsche Steuerzahler hat natürlich enorm zahlen müssen für diese Situation, weil bekanntermaßen ja die Förderung der erneuerbaren Energien aus dem Bundeshaushalt erfolgt. Im Bundeshaushalt gibt es einen Posten, der im Moment im jährlichen Durchschnitt so bei 17, 18 Milliarden Haushaltsvolumen liegt. Und das sind die Mittel, die wir ausgeben für die Erneuerbaren. Und der 1. Mai hat uns etwa 50 Millionen gekostet.
An einem
uns
Tag.
Als Bundesrepublik Deutschland an einem Tag, weil wir eben anderen, die diesen Strom, es ist eben angesprochen worden, bereit waren, gegen eine Zahlung eines Zuschusses, das sind ja negative Preise am Ende, du musst jemandem noch einen Zuschuss geben, damit er das Produkt abnimmt, dann abgenommen haben. Und deswegen glaube ich, das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht, weil es zeigt, wir können sehr, sehr günstig Strom in Deutschland aus Erneuerbaren herstellen. Aber unser System ist derzeit noch nicht darauf vorbereitet, dass wir das managen können. Und deswegen glaube ich, sehen wir heute, dass wir eine Situation unterschiedlicher Geschwindigkeit haben. Und wenn eben das Stichwort mittellangfristig, wird das doch sicherlich eine gute Sache sein, sage ich, ja, mittellangfristig, glaube ich das auch. Aber kurzfristig müssen wir an der einen oder anderen Stelle jetzt umsteuern.
Und kurzfristig, wenn Sie das definieren müssten, sind das noch 2 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre?
Ich glaube, dass wir zuallererst nochmal uns klar machen müssen, eines ist in den letzten 10 Jahren nicht eingetreten, der Stromverbrauch ist nicht gestiegen. Wir haben ja mal diese Energiewende gestartet, natürlich zum einen, weil wir klimapolitische Ziele verfolgen, zum anderen aber haben wir gesagt, das wird nur klappen, wenn wir immer mehr Dinge mit Strom machen, nicht mehr zum Fahren irgendwie Diesel oder Benzin verfeuern, kein Gas mehr verfeuern, um Wohnhäuser zu heizen. Und wir stellen fest, der Stromverbrauch ist in den letzten 10 Jahren um circa 15% in Deutschland zurückgegangen. Hm. Das wird nicht so bleiben. Ich glaube, darüber sind wir uns auch klar. Es wird anziehen, der Stromverbrauch wird steigen. Aber ist ja logisch, in jedem Markt, wo ein immer stärkeres Angebot, zumindest an sonnigen Tagen, auf eine schrumpfende Nachfrage trifft, verändert sich etwas im Preisgefüge. Das würden wir begrüßen im Supermarkt, ist klar. Wenn jemand ein bestimmtes Produkt, viele Konsumenten nicht mehr kaufen und der Anbieter will es trotzdem losschlagen, dann wird er vielleicht den Preis senken und im Supermarkt finden wir es alle toll. Aber am Strommarkt funktioniert es nicht. Konkrete Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, wir müssen 5-6 Jahre jetzt die Prioritäten anders setzen. Dann haben wir wieder eine richtige Balance. Und ich glaube, dann können wir auch wieder sehr dynamisch Solarparks zubauen.
Bevor wir über diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten nochmal im Detail sprechen, einmal nochmal die Frage, warum das den Steuerzahler Geld kostet, wenn zu viel Strom im Netz ist. Ich glaube, das muss man wirklich nochmal genau erklären. Sie haben es eben schon angedeutet, dann muss eben ein Zuschuss gezahlt werden, weil es um negative Strompreise geht. Wer zahlt den, aus welchen Töpfen kommt das und wie wirkt sich das aus?
Also wir suchen dann ja als Übertragungsnetzbetreiber, wir haben ja eine Vermarktungspflicht, wir müssen ja auch die Systemstabilität sicherstellen in so Momenten. Und das heißt am Ende, dass wir zum Beispiel Strom nach Österreich oder in die Schweiz exportieren. Dort werden dann Pumpspeicherwerke genutzt, um Wasser nach oben zu pumpen. Das Wasser lässt man dann in stromschwachen Zeiten wieder nach unten fließen und verkauft den Strom zurück nach Deutschland. Aber in dem Moment nimmt man Geld dafür, dass man uns den Strom abnimmt.
Natürlich, also die Österreicher freuen sich, weil sie die Speicher haben.
Die Österreicher freuen sich in dem Fall. Jetzt kann man natürlich in Norddeutschland schlecht Pumpspeicherkraftwerke bauen. In Thüringen gibt's ja ein paar. In Süddeutschland gibt's auch die eine oder andere Debatte. Aber klar, je mehr Speicher wir im System haben, je mehr auch Kunden zum Beispiel bidirektional ihr Auto laden können. Das entwickelt sich ja gerade, dass Menschen, also wenn der Strom sehr günstig ist oder wenn die Sonne scheint und sie haben eine eigene Solaranlage, dann ihr Auto laden und jetzt Verträge abschließen können über ihren Autohersteller, dass sie in schwachen Erzeugungsmomenten diesen Strom zurück ins Netz speisen. Das sind alles Maßnahmen, die jetzt kommen werden, um das unterschiedliche Niveau zwischen Angebot und Nachfrage über die lange Zeitachse zu glätten. Aber das geht nicht innerhalb von wenigen Monaten.
Das heißt aber, Sie überweisen dann wirklich den österreichischen Pumpspeicherkraftwerken Geld, damit die Ihnen den Strom abnehmen.
Genau so ist es. Wir suchen die entsprechenden Kunden dafür und rechnen das monatlich mit der Bundesregierung, mit dem Bundesfinanzminister ab. Und der gleicht dann monatlich mit einem Zuschuss dieses Konto wieder aus.
Und es lohnt sich nicht für Sie, jetzt kurzfristig in große Batterien zum Beispiel zu investieren. Darüber sprechen wir hier auch häufiger, Christian, dass die Preise von Batterien ja zum Beispiel sehr nachgelassen haben in den letzten Jahren. Das heißt, da sagen Sie, das ist auch eher eine Frage von 5-6 Jahren, bis wir uns darauf einstellen können.
Zuallererst dürften wir selber diese Batteriespeicher nicht betreiben. Gilt ja das berühmte Unbundling-Prinzip, ein Übertragungsnetzbetreiber, schon um diese neutrale Funktion im Netz bewahren zu können. Er darf ja keine Erzeugungsanlagen besitzen. Batteriespeicher sind am Ende eine Art Erzeugungsanlage, weil
müsste
sie
man da vielleicht sogar mal nachbessern?
Strom. Das kann man diskutieren, aber ich würde danach nicht jetzt rufen, weil wir haben ja keinen Mangel an potenziellen Investoren in Batteriespeicher. Die gibt es und wir haben übrigens, wie unsere 3 Kollegen von den anderen deutschen Übertragungsnetzbetreibern und wie übrigens auch viele Verteilnetzbetreiber, wahnsinnig viele Zusagen inzwischen gegeben für die Anbindung von Batteriespeichern. Alleine die 4 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland haben über 50 Gigawatt zugesagt an Batteriespeicheranschlüssen, die wir in den nächsten 5 Jahren auch realisieren werden, nach meiner Einschätzung. Ja, aber Sie müssen dann eben im Umspannwerk was umbauen. Sie müssen da einen Netzanschluss für diesen Batteriespeicher herstellen. Der muss ja auch den Batteriespeicher erstmal auf der grünen Wiese bauen. Auch das wird ja immer gern so getan, als ob eigentlich nur der Netzbetreiber so viel Zeit braucht. Nein, auch der Batteriespeicherinvestor braucht natürlich ein bisschen, bis der Batteriespeicher da steht, bis der bei uns angeschlossen ist. Und dann wird sich das verbessern. Also wir haben keinen Mangel an Investoren und deswegen, glaube ich, muss man nicht diskutieren, ob jetzt die Übertragungsnetzbetreiber dieses Recht haben sollten.
Jetzt war es ja, Verzeihung, speziell vor dem 1. Mai so, dass es tatsächlich Aufrufe gab an Privathaushalte mit Solaranlage, dass die doch bitte ihren Stecker mehr oder weniger ziehen mögen. Unterstützen Sie das oder wird dort Privathaushalten, die ja auch die Energiewende unterstützen, eine Aufgabe aufgebürdet, wo man sagen kann, das ist nicht deren Aufgabe, sich darum zu kümmern, was mit dem Strom passiert.
Also zuallererst, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass die meisten Solaranlagen natürlich steuerbar sind. Der Gesetzgeber hat vor 2 Jahren etwa auch so einen Anlagen-TÜV etabliert. Wir haben dann, oder vor allem die Verteilnetzbetreiber. Ja, wir haben, ich glaube, es ist wichtig in Erinnerung zu rufen, wir haben vor etwa 2 Jahren, 2,5 Jahren eine Situation gehabt, da haben wir einen der Verteilnetzbetreiber angewiesen, eine bestimmte Menge an erneuerbaren Strom abzuregeln. Größere Anlagen können ja von dem Netzbetreiber, an jetzt dem sie angeschlossen sind,
in unserem Netzgebiet
natürlich angeschlossen beim Verteilnetzbetreiber. Und er wollte das auch machen und hat festgestellt, dass die Anlagen nicht reagiert haben.
Okay.
Und dann ist natürlich Gefahr im Verzug für das Stromnetz. Ist ja ganz klar. Wir können ja so ein Stromnetz nur gut steuern, wenn wir wissen, dass die entsprechenden Kraftwerke, die wir vielleicht mal brauchen, anspringen und Strom liefern. Oder wir können eben auch nur das gut steuern, wenn wir wissen, okay, da ist jetzt zu viel Strom im Netz, wir regeln ab. Mhm. Und wenn keine konventionellen Anlagen mehr da sind zum Abregeln, die werden ja zuerst bekanntermaßen abgeregelt, dann müssen sie natürlich auch Erneuerbare im Zweifelsfall abregeln.
Was hat auch viel passiert nach wie vor, oder?
Was im Grunde etwa 3% der erzeugten Strommenge im Jahr bei uns bedeutet. Ich glaube, das wird ein bisschen auch überdramatisiert. Wir kennen alle die Situation, dass Leute sagen, ja, da bin ich wieder an der Autobahn lang gefahren und die Windräder haben sich nicht gedreht. Ja, so Situationen gibt es. Aber 3% der erzeugten Strommenge aus Erneuerbaren etwa in unserem Netzgebiet wird im Jahr abgeregelt. Das ist nicht nichts, aber es ist auch nicht eine riesige Menge, wie manchmal getan wird. Aber das muss funktionieren und das hat lange nicht funktioniert oder nicht bei allen Anlagen funktioniert. Da hat der Gesetzgeber eingegriffen. Es gibt jetzt einen Anlagen-TÜV, es gibt mehr Anreize, auch auf negative Preise zu reagieren. Das war vorher auch nicht so. Das sehen wir jetzt, dass die Anlagen dann von sich aus im Markt gehen. Zurück zu den ganz kleinen Dachanlagen, für die gilt das nicht. Die erreichen wir nicht, die sind nicht steuerbar. Weiß jetzt nicht, ob man deswegen dem Anlagenbesitzer das aufbürden soll, aber ich finde die Diskussion zumindest gerechtfertigt. Braucht es wirklich noch eine Förderung für solche Anlagen? Die amortisieren sich heute innerhalb von 12, 13 Jahren. Wir wissen alle hier, solche Anlagen funktionieren über 20 Jahre. Das heißt, ab dem 12., ab dem 13. Jahr verdiene ich auch ohne Förderung mit dieser Anlage Geld. Und von daher gesehen, glaube ich, die Diskussion ist gerechtfertigt. Muss man dafür noch fördern? Ich glaube, nein.
Und sind diese 3%, nur kurz, um bei Zahlen da klar zu bleiben, die gelten für Ihr Gebiet?
Das ist das 50-Hertz-Netzgebiet. Aber das unterscheidet sich in Deutschland nicht dramatisch. Wir haben natürlich ein bisschen unterschiedliche Situationen. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, industriestarke Regionen. Da können Sie normalerweise natürlich den erneuerbaren Strom sehr viel mehr aufnehmen, weil die Last höher ist. Brandenburg, nur mal als Beispiel, hat eine Last von etwa 3 Gigawatt, hat aber Erzeugungskapazitäten von 17 Gigawatt. Das heißt, sie müssen beständig aus Brandenburg heraus Strom exportieren. Mhm. Und das führt bei Netzengpässen eben dazu, dass abgeregelt wird.
Jetzt gibt es ja aber speziell bei Brandenburg mit Berlin eigentlich einen sehr großen Abnehmer. Der reicht nicht aus, sondern die deutsche Hauptstadt dafür?
Nein, auch die Bundeshauptstadt nimmt nicht so viel Strom ab, weil es gibt natürlich private Haushalte. Klar, es gibt bekanntermaßen in der Stadt Berlin relativ überschaubar Industrie, die dann große Stromnachfragen hat. Man muss sich immer klar machen, ja, natürlich eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern wie Berlin hat eine hohe Stromnachfrage. Aber wenn man dann nach der BASF-Situation in Ludwigshafen schaut, zum Beispiel Chemieindustrie oder Stahlwerke sich anschaut, da hat ein einzelner Player eine wahnsinnige Stromverbrauchssituation. Und deswegen reicht dann auch Berlin nicht, um den ganzen Strom aus Brandenburg aufzunehmen.
Wo würden Sie denn dann ansetzen, um Probleme wie den dornige Chancen, Verzeihung, wie den 1. Mai in den Griff zu bekommen? Weil selbst wenn wir jetzt sagen, neue private Anlagen bekommen keine Einspeisevergütung mehr, das ist ja auch mit dem Solarspitzengesetz, hat man das Problem ja auch schon aufgegriffen. Das hilft uns jetzt bei neueren Anlagen. Die anderen fallen ja aber eigentlich auch schon raus aus der Einspeisevergütung, jetzt so peu à peu. Kann man sagen, das Problem wird auf jeden Fall nicht schlimmer. Das lassen wir jetzt einfach so weiterlaufen noch ein paar Jahre und dann sehen wir zu, dass wir mehr Batteriespeicher in Deutschland hinstellen und dann ist das eigentlich auch schon gelöst?
Also die Batteriespeicher sind auf jeden Fall eine wichtige Maßnahme, klar, die brauchen wir. Zweitens, wir brauchen dringend natürlich ein Anziehen des Stromverbrauchs. Das heißt zum einen, es muss sich fortsetzen, der Umstieg auf die Elektromobilität, der Umstieg auf Wärmepumpen. Mindestens die Elektromobilität hilft uns natürlich auch im Sommer.
Da kriegt man ja auch aus beiden Branchen, glaube ich, inzwischen ganz gute Signale, oder?
Also ich glaube, dass persönlich ja, wenn wir uns anschauen, die Neuzulassung, da liegen wir jetzt bei 25-26% Marktanteil für die Elektromobilität. Das wird sich gerade bei den Firmenflotten natürlich auch fortsetzen. Unser Unternehmen hat schon seit 2 Jahren eine Policy, dass man eben nur ein vollelektrisches Fahrzeug jetzt bestellen kann, wenn man einen Dienstwagen hat. Und ich glaube, das wird in immer mehr Unternehmen der Standardfall sein. Mhm. Und das sind ja die großen Nachfragegruppen für neue Autos. Das wird ja in Deutschland gerne so ein bisschen vergessen, dass gerade Neuwagenkäufer meistens Dienstwagenkäufer sind, während Privatkunden häufig dann eben ein 2-3 Jahre altes Auto kaufen. Ich glaube, da wird jetzt viel passieren. Bei der Wärmepumpe, glaube ich, muss man noch ein bisschen abwarten. Nicht, weil sie technologisch nicht für die meisten Haushalte die richtige Antwort ist, sondern weil wir leider mit einer sehr hohen Fördersumme dafür gesorgt haben, dass die Wärmepumpen in Deutschland im Vergleich in Europa besonders teuer sind. Und damit hast du irgendwie so eine komische Situation, dass die Leute trotzdem zögern. Aber auch da wird der Trend weitergehen. Dritter Punkt, ich glaube, wir brauchen schon auch eine regionale Steuerung des Zubaus der Erneuerbaren. Es macht natürlich Sinn, in Nordrhein-Westfalen ganz viel Solaranlagen aufzubauen, weil da die Last ist.
Also die großen Verbraucher, die Industrie.
Die großen Verbraucher, viele Menschen leben logischerweise in Nordrhein-Westfalen, auch kein Geheimnis. Das gilt auch für andere Teile Deutschlands. Das gilt nicht für jede Ecke, sei jetzt mal in meinem Netzgebiet, in Hamburg und Berlin. Jeder, der sich eine Solaranlage auf sein Dach macht, jeder Gewerbebetrieb, der da eine Solaranlage aufs Dach macht, wunderbar, kein Thema. Mhm. Der Stromverbrauch ist dafür da und wird die Kilowattstunden natürlich auch an sehr sonnigen Tagen wunderbar aufnehmen und nutzen. Aber es gilt eben nicht für die Fläche. Da brauchen wir sicherlich noch Onshore-Wind, also Windenergieanlagen an Land, weil die eben auch in Zeiten einspeisen, wo die Sonne bekanntermaßen nicht scheint.
Soll es auch geben, diese Zeiten.
Die gibt es immer noch. Ja,
lass uns nicht darüber reden.
Es ist nicht immer Sonnenschein in Deutschland.
Ja, aber wir messen natürlich auch die Zeiten der berühmten kalten Dunkelflaute. Und das ist eine Zeitsituation, also kalte Dunkelflaute, wenn kein Wind weht, wenn die Sonne nicht scheint, wenn die Erneuerbaren weniger als 10% des Strombedarfs decken, das ist dann die kalte Dunkelflaute. Also muss man sich klar machen, 9 von 10 Kilowattstunden, die wir dann brauchen, kommen nicht aus Erneuerbaren, weil die nicht einspeisen. Mhm. Die werden importiert, die kommen dann im Moment noch aus Braunkohlekraftwerken, zukünftig vielleicht aus Gaskraftwerken oder aus französischen Atomkraftwerken. Und die gibt's immer noch. Und die wird's auch in 5 oder 10 Jahren noch geben. Dann sind's vielleicht nicht mehr unter 10%, dann sind's mit ein bisschen mehr Wind und Anlagen vielleicht unter 20, aber dann fehlen immer noch 80%. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, die Phasen gibt's und auch die müssen abgedeckt werden.
Und für Brandenburg heißt das aber, Brandenburg sollte bitte kein Solar mehr zubauen, sondern Brandenburg sucht sich bitte jemanden, der dort ein Rechenzentrum hinstellt, oder?
Also natürlich hilft in Regionen, in denen viele Erneuerbare im System sind, zusätzliche Last. Rechenzentren ist ein typisches Beispiel. Auch Batteriespeicher können da helfen. Ich glaube, wir müssen, weil wir ja sehr intensiv im Moment in Deutschland über die Netzanschlüsse diskutieren, die Verfügbarkeit von Netzanschlüssen, viel Kritik gibt an den Netzbetreibern, ob jetzt auf der Verteilnetzebene oder auf der Übertragungsnetzebene. Ich glaube, man muss sich eines wieder klar machen. Da gibt es 2 unterschiedliche Gruppierungen, die unser Netz wollen. Da gibt es die mit der Energiewende Geld verdienen wollen. Das sind alle, die Stromerzeugung machen wollen, egal ob sie jetzt ein Gaskraftwerk bauen wollen, ob sie einen Solarpark hinstellen wollen, ob sie einen Batteriespeicher anschließen wollen. Auch die wollen am Ende mit der Energiewende Geld verdienen. Ich glaube, das muss man sich immer klar machen. Das ist ja ein Business Case, der nur deshalb existiert, weil ich irgendwie in diesem Energiemarkt
ist aber auch tummle. Ein gutes Argument für die Energiewende, wenn man damit Geld verdienen kann.
Naja, muss ja immer auch einer bezahlen. Das blenden wir manchmal aus. Ich wollte aber auf die zweite Gruppe hinweisen. Da gehören natürlich dann die Rechenzentren dazu. Das ist der klassische Nutzer von Strom. Der sagt vielleicht, ich hätte gern Grünstrom, okay, das ist ja eine unternehmenspolitische Entscheidung, das kann man ja auch begrüßen, aber der sagt vor allem, ich brauche Strom. Ich will eine Wertschöpfung machen mit Strom. Das gilt dann auch für ein Stahlwerk, das auf Strom umstellt. Und ich finde, wir vermengen das zu sehr. Ich glaube, wir gucken zu viel auf die mit der Energiewende Geld verdienen wollen und zu wenig auf die diese Energiewende brauchen, um danach ihre Prozesse auch weiterhin erfolgreich am Markt machen zu können.
Was ändert sich denn, wenn wir eher auf die schauen in der Vorgehensweise, die wir im Moment haben? Also warum würden Sie sagen, dass man würde ja jetzt intuitiv einfach sagen, na gut, die können davon mit profitieren, wenn Menschen mit der Energiewende Geld verdienen. Dann kann eben jemand sagen, der einen hohen Stromverbrauch hat oder ein Unternehmen, wunderbar, jetzt kann ich da endlich rein, jetzt ist da viel Strom, auch in Regionen, wo früher oder historisch gesehen nicht so viel Strom verfügbar war. Was ändert sich aus Ihrer Sicht vor allem sozusagen an den politischen Rahmenbedingungen, wenn man eher auf die andere Seite schaut, die Sie gerade beschrieben haben?
Zuallererst glaube ich, dass sich ändert die Perspektive, wer hat jetzt Vorrang eigentlich, wenn es um Netzanschlüsse geht? Wir haben heute ein bestehendes System, das sagt, Vorrang angebunden werden ans Netz haben die Erneuerbaren. Mhm. Nicht das Rechenzentrum, das jetzt nach Brandenburg kommen will und sagt, ich will hier 150 Arbeitsplätze schaffen und KI-Lösungen anbieten. Der muss sich wie alle anderen Interessenten erstmal in der Schlange einreihen und dann gucken wir uns das an. Und insofern glaube ich, gerade für neue Kunden, die ans Netz wollen, das ist anders natürlich bei denen, die schon da sind. Ein Stahlwerk, das heute schon da ist, hat einen Netzanschluss, der kann möglicherweise nicht mehr ausreichen, dann muss man den erweitern, aber das geht relativ unproblematisch. Aber jemand, der ganz neu jetzt nach Brandenburg zieht, nach Cottbus zieht, in die Wustermark kommt und sagt, ich brauche jetzt hier einen Stromanschluss, ich will Wertschöpfung machen, der muss sich eigentlich hinten anstellen. Ich erinnere mal an zwei wirklich Leuchtturminvestitionen, die wir gesehen haben jetzt in den letzten Jahren, nämlich TSMC und Infineon in Dresden. Mhm. Ich glaube, niemand wird bestreiten, dass das toll ist, wenn Chip-Manufacturing, also Chip-Produktion in Deutschland stattfindet. Es schafft ja auch mehrere tausend Arbeitsplätze in Dresden. Aber eigentlich müssen die sich hineinreihen. Und das ist natürlich absurd. Sondern solche Investitionen, die uns ja dann auch helfen, um aus der Energiewende einen Erfolg zu machen, solche Investitionen müssen eigentlich Vorrang haben.
Die Befürchtung ist ja, wenn man diesen Vorrang für die Erneuerbaren abschafft, dass man gleichzeitig das erreicht, was wir 2017 leider erreicht haben, nämlich dass man den Ausbau der Erneuerbaren, von denen wir ja doch noch ein bisschen brauchen, weil irgendwann wird der Verbrauch ja kommen, dass wir das wieder abwürgen.
Zuallererst, glaube ich, gibt es inzwischen gute Gründe anzunehmen, dass die Nachfragevolumina im Jahr 2045, wenn wir klimaneutral werden wollen, nicht so hoch sein werden, wie wir das vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren gedacht haben. Mhm. Dafür gibt es zwei Gründe. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich die auch klar macht. Der eine Grund ist, in den damaligen Prognosen war enthalten, dass wir davon ausgegangen sind, dass grüner Wasserstoff sehr häufig in Deutschland produziert wird. Grüner Wasserstoff soll ja dann in den konventionellen Kraftwerken den Gasverbrauch substituieren oder im industriellen Prozessen den Gasverbrauch substituieren.
Was sehr stromintensiv wäre.
Wenn Was sehr stromintensiv wäre. Man könnte also, und das ist ja an sich erstmal eine gute Idee, man könnte in Zeiten, in denen die Sonne scheint und wir sehr viel grünen, günstigen Strom haben, den nutzen und dann produzieren wir grünen Wasserstoff. Das wird bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle passieren, aber es spricht viel dafür, dass es wahrscheinlich eher in Skandinavien oder in Marokko passiert oder in Spanien und man dann den grünen Wasserstoff oder Derivate davon nach Deutschland importiert. Damit würde der Stromverbrauch an der Stelle schon mal
deutlich. Weil es dort noch kosteneffizienter ist.
Weil es dort noch kosteneffizienter ist und weil sie eben bei uns, wir haben drüber gesprochen, immer noch Phasen haben, da ist dann der Strompreis, egal wie viele Solaranlagen in Deutschland stehen, weil es eben Abend ist oder weil es ein grauer Tag ist, sehr viel höher als in Spanien, wo sie bekanntermaßen, wie wir alle wissen, deutlich mehr Sonnentage haben oder in Skandinavien, wo sie eben deutlich mehr Wind beständig haben und gleichzeitig sowieso schon eine sehr niedrige Stromnachfrage, weil Skandinavien eben deutlich weniger besiedelt ist und deutlich weniger Industrie hat. Der zweite Punkt, der ist nicht erfreulich, aber trotzdem ist es ein Faktum, das wir erstmal ernst nehmen müssen. Der industrielle Energieverbrauch ist in einer Situation, in der es der Industrie in Deutschland nicht so gut geht, natürlich auch nicht riesig hoch. Das heißt, wenn ich wenig fossile Energieträger jetzt verbrenne oder weniger als noch vor 10 Jahren, dann kann ich die auch nicht durch Strom ersetzen, weil ich brauche sie ja gar nicht mehr. Das heißt, entweder wir kriegen den Industriestandort Deutschland wieder ins Laufen, was wir uns alle wünschen, oder auch hier wird der Stromverbrauch geringer ausfallen.
Ich höre ja ab und zu, entschuldige.
Nee, ich wollte das nur bestärken, dass ja im Moment auch die Tatsache, dass die Klimaziele erreicht werden, leider sehr viel damit zu tun hat, dass Wirtschaft nicht so läuft, wie gedacht.
Ich höre ja, oder beziehungsweise ich höre in den letzten Monaten tatsächlich ein Argument, das eher andersherum ist. Wenn wir erstmal den Strom hinstellen und der Strom da ist, dass sich dann ganz viele neue Geschäftsideen ergeben, von denen man heute noch gar keine Vorstellungen hat, dass es sie geben könnte. Also reduzieren wir uns dann nicht auch eben, also wir haben die Industrie und die behalten wir und schließen damit potenziell neue Geschäftsmodelle auch ein bisschen aus, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir unglaublich viel günstigen Strom haben?
Also Sie können sicher sein, dass wir als Übertragungsnetzbetreiber alles tun werden, wenn morgen irgendwo in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg ein Industriekunde an unsere Tür klopft und sagt, ich will da Geschäftsmodelle entwickeln. Erste Antwort auf Ihre Frage, wir haben natürlich nicht nur ein Energiepreisproblem in Deutschland. Wir tun ja manchmal so, als ob die Energiewende der Grund wäre, warum alle möglichen Unternehmen in Deutschland im Moment Schwierigkeiten haben. Das mag für chemische Prozesse gelten, aber das gilt natürlich nicht für die deutsche Automobilindustrie. Also die Energiepreise sind nicht der Grund, warum die deutsche Automobilindustrie im Moment Schwierigkeiten hat. Es gibt viele andere Themen, die in Deutschland, glaube ich, im Moment angefasst werden müssen. Wir sehen die Diskussion um die sozialen Sicherungssysteme und die notwendigen Reformen. Wir wissen alle, wie hoch die Lohnzusatzkosten in Deutschland sind. Wir kennen die Diskussion um Bürokratielasten, die Unternehmen treffen. Es geht eben nicht nur um Energie. Das heißt, selbst wenn es uns gelingt, die Energie in Deutschland sehr viel günstiger anzubieten, müssen auch die anderen Probleme gelöst werden, damit die Industrie ins Laufen kommt. Und jetzt die konkrete Antwort auf das Energiethema. Ja, die Gestehungskosten von Strom werden weiter sinken. Das ist die gute Nachricht. Je mehr Erneuerbare, das ist die kostengünstigste Option. Je mehr Erneuerbare im Durchschnitt im System sind. In unserem Netzgebiet war das im ersten Quartal 78%. Das ist wirklich schon eine gewaltige Zahl. Umso besser. Aber das geht natürlich nur auf in der Kostensituation, wenn wir auch die sogenannten Systemkosten im Griff behalten. Also was kostet der Netzausbau? Wie viel geben wir aus für Redispatch, also für Eingriffe ins Stromsystem? Wie viel müssen wir abregeln? Wie entwickelt sich die Export-Import-Situation bei Strom? Da gibt es eine ganze Menge Themen und die gehören eben zur vollständigen Wahrheit des Strompreises und des Energiepreises mit dazu.
Und damit sind wir ja bei diesen zwei Geschwindigkeiten, die Sie ganz zu Beginn des Gesprächs schon mal erwähnt haben, wo Sie gesagt haben, kurzfristig bis mittelfristig müsse man jetzt eben erstmal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, naja, zumindest stabilisieren. Das muss jetzt nicht noch schneller gehen, damit man sich besser konzentrieren kann auf den Ausbau der Netze. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der große Streitpunkt, der gerade in der Branche stattfindet, weil die einen natürlich sagen, naja, statt jetzt das eine langsamer zu machen, könnte man ja das andere auch schneller machen, um da die zwei Geschwindigkeiten zu synchronisieren. Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht möglich?
Na, am Ende ist das eine Ressourcenfrage. Und um es nochmal ganz klar zu betonen, bevor ich auf die Ressourcen zurückkomme, wenn ich über die Erneuerbaren rede, null Bremsen bitte beim Onshore- und Offshore-Windausbau. Den brauchen wir. In der Dynamik, die wir jetzt hoffentlich bei den Genehmigungen gerade gesehen haben, dass die Projekte jetzt auch umgesetzt also
Windturbo,
werden.
Windturbo, ja bitte.
Auch Offshore-Windausbau schnell Klarheit schaffen. Was ist jetzt mit denen, die viel Geld bezahlt haben, aber vielleicht doch nicht bauen? Bekannte Diskussion aktuell.
Hallo Total Energies.
Ja, aber beim Solarzubau brauchen wir zumindest kein zusätzliches Tempo. Das muss man ganz klar sagen. Da haben wir enorme Zubauzahlen gesehen. Oder wir brauchen mindestens die regionale Steuerung. Das heißt, dann lieber irgendwo bauen, wo noch wenig Solaranlagen stehen und nicht da, wo schon ganz viele sind. Jetzt zu der Ressourcensituation. Sie brauchen ja für all diese Maßnahmen am Ende ähnliche Personalressourcen und Sie brauchen ähnliche Produkte. Also ich kann so ein Schaltfeld und ein Trafo in so einem Umspannwerk nutzen, um ein Rechenzentrum anzuschließen oder einen Batteriespeicher anzuschließen oder ich kann zusätzlich einen Solarpark anschließen. Aber ich kann nicht beides gleichzeitig anschließen an dieses Schaltfeld. Das heißt, da ich nur, und wir haben jedes Jahr in den letzten Jahren unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzahl um 350 netto erhöht. Also wir haben wirklich massiv auch über Jahre in unsere Mitarbeiterstruktur investiert. Wir haben unser Volumen an Investitionen von unter 1 Milliarde in den letzten 6 Jahren auf dieses Jahr über 5 Milliarden gesteigert. Also wir geben auch viel mehr Geld aus als früher. Wir haben viel mehr Leute eingestellt. Wir kaufen auch viel mehr Trafos. Wir kaufen inzwischen auch Trafos in Südkorea und anderen Staaten weltweit, um die notwendige Nachfrage befriedigen zu können. Aber am Ende stoßen sie an Grenzen und da müssen sie Prioritäten setzen.
Weil auf der gesamten Welt elektrifiziert wird derzeit.
Weil auf der ganzen Welt elektrifiziert wird, weil natürlich auch bestimmte Lieferländer, zumindest in Europa, aus meiner Sicht richtigerweise, nicht mehr en vogue sind.
China? Oder?
wir müssen uns natürlich sehr ernsthaft fragen, inwieweit wir aktive Elemente, die Europäische Kommission hat ja zu den Wechselrichtern bei den Solaranlagen dazu gerade kürzlich eine klare Festlegung getroffen.
Also Elemente, die gesteuert werden können.
Elemente, die gesteuert werden können und damit möglicherweise auch auf das Netz Einfluss nehmen können. Ob man die dann auch zukünftig in Staaten kaufen will, die autoritär geführt werden. Ich will das jetzt nicht immer auf ein Land reduzieren. Ich glaube, das springt ein bisschen zu kurz.
Es gibt halt dieses eine große Land, das wahnsinnig viel Technologien aus dem Bereich Energiewende zur Verfügung stellen könnte.
Also es gibt noch mehr autoritäre Länder, aber die liefern die entsprechenden Produkte nicht. Mhm. Aber es ist, ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen. Und wir tun das traditionell, weil wir natürlich eine Verantwortung haben für das Gesamtsystem.
Wenn wir schon bei autoritären Ländern sind, ich glaube, wir müssen einmal noch kurz über die Gaskraftwerke sprechen, oder?
Was hat das mit autoritären Ländern?
Naja, das Gas kommt ja in der Regel auch viel, sorry, jetzt habe ich hier eine etwas weite Brücke geschlagen, aber auch Gas kommt ja, wird ja häufig von Ländern zur Verfügung gestellt, die autoritär.
Oder aus Borkum oder von vor Borkum.
Ja, maybe. Ja. Genau, oder aus den USA, da könnte man jetzt darüber debattieren, welche Staatsform dort vorherrscht. Aber ich würde sagen, da ist noch etwas anderes als jetzt in Russland zum Beispiel. Gaskraftwerke, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, die verschiedenen Geschwindigkeiten, Sie haben ja auch sehr deutlich gemacht, das wird kommen, die Nachfrage nach Elektrifizierung, die Batterien werden kommen, 50 Gigawatt haben wir schon gehört. Braucht es diese Menge an Gaskraftwerken, die jetzt geplant sind, 12 Gigawatt, noch in der Form? Oder machen Sie sich Sorgen, dass das auch diese sogenannten Stranded Assets werden könnten, also dass uns das künftig dann viel Geld kostet, die immer weiter zu subventionieren?
Also ich glaube, wir brauchen eine gewisse Menge an Gaskraftwerken und die Menge, die jetzt in ersten Ausschreibungsrunden vergeben werden soll, sind ja 10 Gigawatt. Die brauchen wir definitiv. Und zwar deshalb, ich habe es vorhin schon mal gesagt, weil wir zwar bei den Batterietechnologien, und das ist ja super, auch große Fortschritte sehen, auch technologisch, ja, nicht nur bei den Mengen, die zur Verfügung stehen, die jetzt angeschlossen werden, sondern auch bei der Frage, wie lange können die Strom speichern und liefern. Das sind dann nicht mehr nur 3 Stunden, das sind dann schnell auch mal 7 oder 8 Stunden inzwischen. Nur, um es klar zu sagen, wir hatten im Jahr 2025 eine Dunkelflaute, die hat über 200 Stunden gedauert. Also etwa 9 Tage. Mhm. Und das decken sie auch in den nächsten Jahren nicht mit Gaskraftwerken ab. Mit Batteriespeichern ab, sondern dann brauchen sie diese Gaskraftwerke. Zweite Bemerkung, wir brauchen die auch, um im Falle eines Notfalls, wenn wir das Netz wieder hochfahren müssten, was wir uns alle nicht wünschen, aber wir müssen ja darauf vorbereitet sein, das Netz wieder hochzufahren und zu stabilisieren. Das haben wir zwar auch schon mal mit Offshore-Windparks geübt, dazu haben wir in Thüringen auch Pumpspeicherkraftwerke unter Vertrag genommen, aber die gibt es in Mecklenburg-Vorpommern leider ja nicht, weil es ganz flach ist. Und deswegen müssen wir natürlich schon auch in der Lage sein, wenn wirklich mal ein Brownout passieren sollte, ein solches Gaskraftwerk anzurufen und zu sagen, wir brauchen dich, du musst uns jetzt helfen, das Netz wieder hochzufahren. Also es gibt aus meiner Sicht sehr kluge Gründe, dass wir diese Menge, die jetzt ausgeschrieben ist, auch brauchen. Ob wir danach mehr brauchen, das wird ja der Markt entscheiden. Wir haben ja dann den Kapazitätsmarkt im zweiten Schritt. Da können dann Batteriespeicher mitbieten, da können ausländische Kapazitäten mitbieten. Da kann theoretisch jeder, der eine gute Idee hat, auch Lastkunden, die sagen, ich kann auch anbieten, dass ich, wenn ihr mich braucht, mal ein paar Stunden meine Stromnachfrage dramatisch reduziere, weil ich dann meine Produktion einstellen kann. Das alles kommt dann zusätzlich auf den Markt und dann werden wir sehen, ob weitere Gaskraftwerke dann noch erfolgreich sind. Eine letzte Bemerkung. Wenn da oft jetzt so getan wird, die Gaskraftwerke, die würden dann den Markt kaputt machen. Also ist ja Quatsch, jeder weiß, das Gaskraftwerk ist bei normalen Erzeugungssituationen, wie wir sie kennen, die teuerste Lösung. Und deswegen ist, solange der Markt Optionen hat, wird das Gaskraftwerk immer als letztes ins System kommen. Deswegen ist es ja preissetzend in solchen Phasen, wie wir alle wissen, weil es die teuerste Lösung ist. Kein Solarpark, kein Windpark, kein Offshore-Windpark wird verdrängt durch ein laufendes Gaskraftwerk, weil es rechnet sich nicht.
Das heißt aber, dass die Gaskraftwerke auf Dauer teuer werden für den Steuerzahler. Also wir sagen, wir müssen uns das leisten. Da sind sich ja auch viele einig, dass das jetzt eine Menge ist, die ja auch schon von der letzten Regierung geplant wurde, auf die man sich einigen kann, dass man sagt, das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Das wird allerdings teuer werden, weil wir das auf Dauer nur mit Subventionen lösen können.
Naja, wir werden jetzt ja sehen, was die Angebote sind, wenn die erste Ausschreibung rausgeht. Die Bundesregierung hat ja auch Höchstpreise definiert, die man nicht überschreiten darf. Jetzt gucken wir mal. Ich habe den Eindruck, der Wettbewerb wird intensiv, was gut ist. Wettbewerb ist immer gut, senkt die Preise. Wenn viele dabei sein wollen bei den 10 GW, dann werden sie auch hart kämpfen und versuchen, die bestmöglichen Preise anzubieten. Ich habe mal eine Zahl gelesen vom Öko-Institut, da war von 500 Millionen Kostenschätzung die Rede. Wir haben vorhin über das EEG-Konto geredet, 17 bis 18 Milliarden, also etwa das 35-fache, 34-fache dieser Summe im Jahr. Ich glaube, man kann die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, das wird nicht so teuer werden. Zweite Bemerkung, auch klimapolitisch wird das nicht so dramatisch werden, weil die werden ja immer weniger Stunden genutzt werden. Je weiter wir kommen beim Ausbau der Erneuerbaren und gerade die Offshore-Windparks, die jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich ans Netz kommen, werden da ja auch näher an der Grundlast sein, weil die bekanntermaßen ja viel mehr Stunden im Jahr Volllaststrom erzeugen. Umso weniger Stunden brauchen sie andere Erzeugungskapazitäten und außerdem werden sie ja langfristig auf Wasserstoff umgestellt. Also ich bin da relativ entspannt.
Jetzt wurde ja gemunkelt in der Presse, dass bei dem Entwurf für die Ausschreibung, dass das Wirtschaftsministerium NBW gefragt haben soll, wie man diese Ausschreibung am besten so formuliert, dass Batteriespeicher nicht zum Zuge kommen. Ich glaube, unter anderem war dort ein Punkt, dass man in einer 10 Stunden lang laufen können muss. Bereitet Ihnen das Unbehagen oder deckt sich das einfach nur mit dem, was Sie gerade beschrieben haben? Batteriespeicher können einfach noch gar nicht das leisten, was wir uns von diesen Gaskraftwerken wünschen.
Ich weiß nicht, wer mit wem über das Thema gesprochen hat. Wir haben als Übertragungsnetzbetreiber, wie sich das gehört, nach Lobbyregister unsere Stellungnahmen und unsere Positionspapiere dazu öffentlich gemacht. Wir schauen da als diejenigen drauf, die kein Geld damit verdienen. Für mich macht das keinen Unterschied, ob ich ein Gaskraftwerk in der Lausitz oder von mir aus auch in Hamburg ans Netz anbinde oder einen Batteriespeicher, macht für uns keinen Unterschied. Wir verdienen nicht mehr oder weniger an solchen Anschlüssen. Deswegen, wir gucken da ganz nüchtern, objektiv unter Netzsicherheitsgesichtspunkten drauf, warum es eine Begründung gibt, dass man ein Langfristkriterium im Gesetz vorgesehen hat, habe ich eben schon gesagt. Wir haben eben auch Phasen der kalten Dunkelflaute, die weit über diese 10 Stunden hinausgehen, die können derzeit, in 5 Jahren anders, keine Ahnung, wir sehen ja riesen Fortschritte bei der Batterietechnologie, derzeit können es die Batterietechnologie nicht. Und deswegen ist, glaube ich, richtig, so ein Kriterium auch einzuführen.
Können Sie uns dann vielleicht noch, weil das für uns tatsächlich immer so ein bisschen schwer zu begreifen ist, einen Zeitrahmen geben? Angenommen, die Gaskraftwerke werden jetzt, wie geplant, in diesem Jahr ausgeschrieben. Wann sind die denn dann eigentlich fertig und einsatzbereit?
Naja, die Zeitläufe in der Vergangenheit zeigen ja immer so ein Bau und Genehmigung eines Gaskraftwerks. Mit 4 Jahren müssen Sie mindestens rechnen. Und das ist ja auch das Zeitfenster, das uns gerade noch so zur Verfügung steht. Denn vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer in Erinnerung gerufen, wir machen das ja deshalb, weil wir die dreckigen Kohlekraftwerke aus dem System holen wollen. Wir machen das ja nicht.
Die auch ein bisschen unzuverlässiger werden, glaube ich, im Betrieb.
Naja, die auch betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Auch das gehört ja zur Wahrheit. Wir haben gestiegene CO2-Preise. Braunkohlekraftwerke sind bekanntermaßen die dreckigsten von all diesen fossilen Kraftwerken. Das heißt, sie brauchen besonders viele CO2-Zertifikate. Und das heißt, wenn sie am Strommarkt immer ein paar weniger Stunden haben, an denen sie noch Geld verdienen mit so einem Kraftwerk, stellt sich die Frage, ob sie das überhaupt noch aufrechterhalten können. Die sind auch nicht so flexibel wie Gaskraftwerke. All die Themen kennen wir. Aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man das in Erinnerung ruft. Wir bauen ja nicht jetzt Gaskraftwerke in Deutschland, weil irgendjemand Solarparks doof findet oder die Windparks jetzt lästig sind, sondern wir bauen die, um die Kohle aus dem System zu schieben, abschließen. Das hat die Kohlekommission ja bis 2038 beschlossen und da gehen jetzt auch in den nächsten Jahren auch in meinem Netzgebiet weitere Kraftwerke vom Netz und dafür brauchen wir diese Gaskraftwerke.
Sie haben jetzt die dreckigen Kohlekraftwerke noch einmal erwähnt, wie es sich für das Klimalabor gehört. Das alles hat ja schon den Hintergrund, dass man sagt, okay, so wie sich das Klima weltweit, aber insbesondere auch in Europa und Deutschland entwickelt, wird uns das auch sehr teuer zu stehen kommen, wenn wir das nicht bremsen. Wenn wir jetzt die Energiewende sehen, wir haben schon über Geschwindigkeit gesprochen, dass es jetzt auch glücklicherweise, darf man glaube ich sagen, deutlich schneller geht, als viele vielleicht prognostiziert haben. Der IPCC, also dieser Zusammenschluss an internationalen Wissenschaftlern, die immer so ein bisschen berechnen, wie wird's denn eigentlich mit dem Klimawandel, hat jetzt gerade das schlimmste Szenario rausgenommen. Vor allem nein, das eben nicht. Aber vor allem, weil die Erneuerbaren eben so gut ausgebaut werden, sind jetzt die schlimmsten Szenarien nicht mehr so wahrscheinlich. Die realistischen Szenarien sehen aber auch noch nicht so richtig toll aus. Wie sehr bereitet Ihnen das Sorge? Beziehungsweise umgekehrt würde ich eigentlich lieber fragen, wie sehr glauben Sie, kann die Energiewende in Deutschland noch beitragen, damit die Szenarien besser werden?
Also meine Überzeugung ist, wir müssen viel häufiger ein positives Mindset erzeugen beim Thema Energiewende. Das ist uns in den letzten Jahren nicht gelungen. Und wenn man ehrlich ist, glaube ich, zwei Gruppen, die versuchen, mit der Energiewende ihr Süppchen zu kochen. Da haben wir die Rechtspopulisten, die natürlich Stimmung machen gegen erneuerbare Energien. Die hoffen, dass Wähler sagen, ja, die blöden Windräder da am Rande meines Dorfes, die möchte ich nicht haben, dann wähle ich die mal. Das ist die eine Gruppe. Das ist natürlich total falsch, was man da von sich gibt. Aber wir müssen das ernst nehmen, weil es doch in einzelnen Bevölkerungsschichten verfängt. Und dann haben wir die, die natürlich, ich sage mal, davon profitieren, dass es Ängste gibt mit der Energiewende. Das heißt, je schlechter ich die Lage male, je dramatischer ich zeichne das, was da auf uns zukommt, desto mehr gibt es Leute, die sich bei mir engagieren, die Spenden leisten, die mich unterstützen. Das ist legitim, aber müssen wir ehrlich sein, das hilft der Energiewende nicht. Wir haben einen enormen Fortschritt bei der Energiewende. Sie haben die Diskussion verfolgt jetzt über die Frage, schafft Deutschland das 2030-Ziel? Aber sind wir mal ehrlich, egal ob jetzt das Umweltbundesamt recht hat, das sagt, wir schaffen es, oder der Expertenrat für Klimafragen recht hat, der sagt, wir verfehlen es knapp. Wir haben dann also im Jahr 2030 etwa 65% weniger CO2-Ausstoß in Deutschland als im Jahr 1990. Das ist ein gewaltiger Erfolg und wir reden über diesen gewaltigen Erfolg viel zu selten. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr für die Energiewende. Weil wenn die Leute den Eindruck bekommen, ja, das wird alles immer teurer, selbst wenn es vielleicht gar nicht so ist, aber es wird durch die öffentliche Debatte oft der Eindruck entstehen, es ist teurer, es ist manchmal auch ein bisschen lästiger. Wer sich ein Elektroauto gekauft hat, der weiß, dass er sich erstmal umstellen muss, wenn er längere Strecken fährt, dass er auch mal länger an der Ladesäule stehen muss, um dann weiterzufahren, als das vielleicht vorher der Fall war. Wenn wir das nicht verbinden mit einer positiven Erzählung, sondern immer nur mit negativen Erzählungen, dann besteht die große Gefahr, dass der Rückhalt in der Bevölkerung schwindet. Und das wäre das Gefährlichste fürs Klima.
Es gibt ja noch die andere gute Erzählung bei der Energiewende, dass die Energiekosten sinken. Das könnte man ja auch erzählen. Beziehungsweise man könnte es sogar beweisen, glaube ich.
Das ist das, worüber wir ja heute ausführlich gesprochen haben, wo wir uns, glaube ich, darauf freuen dürfen, wenn es denn dann soweit ist. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, mit dem positiven Gedanken gehen wir gerne raus.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Besuch.